Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Nachmittag wollen wir uns mit dem zweiten Korintherbrief im Sinn einer Einführung beschäftigen. Schon vor längerer Zeit haben wir hier in Rickenbach schon den ersten Korintherbrief behandelt. Der zweite Korintherbrief hat einen ganz anderen Charakter. Er spricht über den Dienst für Gott inmitten von vielen Schwierigkeiten und Nöten. Er ist voll praktischer und mutmachender Belehrungen für einen jeden, der sein Leben Gott ganz zur Verfügung stellen möchte. Ferner geht er nochmals verschiedene Missstände in der Korinthergemeinde an, um seelsorgerlich zu helfen und diese zum Teil schon im ersten Brief angesprochenen Probleme endgültig zu lösen. Während wir beim ersten Korintherbrief gesehen haben, dass dieser Brief ein ausgesprochener Gemeindebrief ist, der die örtliche Gemeinde im Blickfeld hat, ist das beim zweiten Korintherbrief nicht mehr ganz so. Hier steht eben, wie gesagt, ganz besonders der Dienst für Gott im Vordergrund. Der Autor des Briefes ist der Apostel Paulus, der Mitabsender Bruder Timotheus. Wir lesen gleich dazu den Anfang des Briefes. 2. Korinther 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also Timotheus ist der Mitabsender und die Adressaten sind die Gläubigen der Gemeinde Gottes in Korinth. Aber nicht nur sie, sondern auch alle Gläubigen, alle Heiligen in Achaia. Achaia war eine Provinz. Dazu gehörte eben unter anderem die Stadt Korinth und die Gemeinde dort, aber auch die Nachbargemeinde Kenchrea. Diese Gemeinde wird erwähnt in Römer 16, Vers 1. Zur Gegend von Achaia gehört zum Beispiel auch Athen. In Apostelgeschichte 17 wird ja die Missionsarbeit des Paulus in Athen beschrieben, seine Rede vor dem Areopag ganz ausführlich behandelt. Und dann in Apostelgeschichte 17, 34 wird gesagt, wie sich dann verschiedene Leute in Athen bekehrt haben. Paulus ging dann weiter. Es wird nichts mehr weiter berichtet über die Gemeinde, die dann entstanden wäre in Athen. Aber diese Notiz macht schon mal klar, da waren eine ganze Reihe von Gläubigen und damit war auch die Voraussetzung gegeben für eine Gemeinde in Athen. Der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 18, 20, da wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Und diese Voraussetzungen waren auch in Athen gegeben. Also der zweite Korintherbrief ist ganz klar überörtlich. Im ersten haben wir das noch drastischer gesehen. Das ist vielleicht nochmals in Erinnerung zu rufen. 1. Korinther 1,1, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus, Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Also hier wird der Korintherbrief als ausdrücklich universal weltweit hingestellt. Also samt allen, die an jedem Ort, nicht nur in der Provinz Achaia, an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das ist besonders eindrücklich, weil im ersten Brief es doch den Anschein macht, dass manche Dinge behandelt werden, die sehr auf einen Ort zugeschnitten wären. Also wird klar gemacht, nein, diese Grundsätze hier sind von Bedeutung für alle Gemeinden weltweit. Während wir im 2. Korintherbrief viel eher sehen, wie die Lehren, die wir da finden, eben zugeschnitten sind für alle Gläubigen auf der ganzen Erde. Und da wird weniger dieses Universelle betont. Aber es war doch der Akzent da, die Gemeinden sind nicht einfach für sich isoliert, sondern das, was speziell zu Korinth gesagt wird, das hat auch besondere Bedeutung für die Nachbargemeinden. Und da haben wir einen ganz interessanten Hinweis eben auf das Thema der Beziehung von Ortsgemeinden untereinander und der besonderen Verantwortung von Gemeinden füreinander, die in besonderer geografischer Nähe zueinander stehen. Ich habe im Zusammenhang mit dem 1. Korintherbrief schon damals ausführlich behandelt, was die Entstehungsgeschichte der Gemeinde von Korinth anbetrifft. Jetzt hier auf dem ausgeteilten Skript habe ich das nochmals aufgeführt unter Adressaten. Aber wir wollen jetzt das nicht nochmals durchgehen, das hatten wir damals behandelt. Kann man auch auf der CD dort nachhören. Wie also die Gemeinde von Korinth auf der dritten Missionsreise des Paulus entstanden ist, beschrieben in Apostelgeschichte 18. Aber vielleicht möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass der große Teil der Gemeinde kam aus der Unterschicht. Das wird ja in 1. Korinther 1, 26 bis 27 sehr betont. Seht auf eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Weise, nicht viele Edle, also sie kamen ganz besonders aus der Unterschicht. Und dann haben wir auch gesehen, dass Korinth war bekannt als die unmoralischste Stadt der alten Welt. Es gab ja dieses Verb Korinthiazestai, korinthisch leben, und das war gleichbedeutend mit Unzucht treiben, Hurerei treiben. Also die meisten kamen aus einer tiefen Unterschicht und viele, wie wir auch im 1. Korintherbrief gesehen haben, kamen auch aus sehr, sehr unmoralischem Hintergrund. Aber darum wird das eben umso mehr zu einem Monument der Gnade Gottes, wie Gott diese Menschen völlig erneuern konnte. Und dazu möchte ich gerade lesen aus 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und dieser Satz im 2. Korintherbrief hat natürlich eine ganz besondere Bedeutung auf dem Hintergrund, eben dass Korinth eine so morastige, schlimme Stadt war. Wir fragen uns ja immer wieder, nicht nur wer hat ein Bibelbuch geschrieben, an wen wurde es zuerst geschrieben, sondern auch Zeit und Ort der Abfassung. Wir können den 2. Korintherbrief auf circa 55 nach Christus ansetzen, geschrieben aus Mazedonien. Ich habe auf dem Skript verschiedene Kapitel und Verse angegeben, Kapitel 2, 12 und folgende, 7, 5 und folgende, 8, 1, 9, 2. Da geht das hervor, aus Mazedonien. Das war wieder eine Provinz. Das ist die nördliche Provinz, anschließend an Achaia. Also nördlichen Griechenland. Das war also die Gegend, wo die Gemeinde von Thessalonich war, Philippi, Beröa, das war Mazedonien. Aus dieser Gegend wurde der Brief geschrieben. Und interessant ist, in 2. Korinther 8, Vers 10 und 9, Vers 2, wie Paulus da spricht, seit vorigem Jahr. Dieser Ausdruck seit vorigem Jahr macht also klar, dass der erste Brief eben im Kalenderjahr davor verfasst worden war und jetzt wird über die Entwicklung im zweiten Brief geschrieben, seit vorigem Jahr. Was war denn der genaue Anlass für diesen zweiten Brief? Auf Seite 2 habe ich das zusammengefasst. Paulus schrieb den ersten Brief in Ephesus. Das ist die Zeit von Apostelgeschichte 19. Und ließ ihn durch Timotheus überbringen. Schon in 1. Korinther 16, Vers 10 hatte Paulus gesprochen von dem Besuch des Timotheus und wie die Korinther sich Mühe geben sollten, dass dieser junge und eher schüchterne Mann eben keine Furcht haben müsste, wenn er da bei den Korinthern sich aufhalten würde. Danach, nach diesem ersten Brief, der ja sehr einschneidende Korrekturen anbrachte an dieser chaotischen Gemeinde, danach ging Titus nach Korinth. Davon wird gesprochen in 2. Korinther 12, Vers 18. Und er sollte erkunden, was der Brief dort ausgelöst hatte. Und zweitens, um die schon in 1. Korinther 16, Vers 14 vorbereitete Gabensammlung für die Gläubigen in Judäa und Jerusalem vorzubereiten. Und dieser Gabensammlung werden wir dann noch ausführlich hören, 2. Korinther 8 und 9. Also, stellen wir uns vor, Titus sollte hingehen und schauen, was hat der 1. Korintherbrief ausgelöst. Nehmen Sie diesen Brief an oder wie reagieren Sie darauf? Nun, nachdem Paulus durch den schrecklichen Tumult in Ephesus, Apostelgeschichte 19, beinahe ums Leben gekommen war, wir werden gleich noch sehen, in 2. Korinther 1 sagt er, dort sei er am Leben verzweifelt. Also er war am Punkt, wo er nur noch damit rechnete, Gott ist der Gott, der aus den Toten auferweckt. So schlimm war das. Er war also fast umgebracht worden, aber gerettet aus dieser Not, reiste er nachher weg nach Troas. Das wird gerade in Apostelgeschichte 20, 1 beschrieben. Und von dieser Reise nach Troas wird auch in 2. Korinther 2, Vers 12 gesprochen. Paulus war da in tiefer Unruhe. Eben die Fragen bewegten ihn, wie wird der Brief in Korinth aufgenommen werden? Dann hat sich die Anreise des Titus nach Troas verzögert. Und Paulus war so unruhig, er wollte nicht mehr länger warten, bis Titus dann schließlich doch noch kommen würde. Er brach auf, ging also wieder von Troas, heutige Türkei, rüber nach Griechenland in die Provinz Mazedonien und dort traf er endlich den Titus. Von diesem Treffen spricht er ausdrücklich in 2. Korinther 2, Vers 13, 7, 6, Verse 13 und 14. Wir kommen noch darauf. Titus konnte Paulus ermutigen. Das war ein Moment. Und davon spricht er auch sehr ergreifend in seinem zweiten Brief. Titus konnte Paulus ermutigen. Der erste Korintherbrief hat eine entscheidende Umkehr in der Gemeinde ausgelöst. Verschiedene schwere Missstände wurden endlich geordnet. Davon kann man lesen in 2. Korinther 7, 2 bis 16. Aber Titus musste den Paulus auch unterrichten über neue Gefahren in Korinth. Und zwar durch ganz gefährliche Irrlehrer, von denen wird dann die Rede sein in Kapitel 11 und auch 12. Dann schickte Paulus den Titus nochmals nach Korinth. Und zwar, um den zweiten Korintherbrief zu überbringen. Davon spricht er in 2. Korinther 8, 6, 16 und 23. Warum schrieb Paulus den zweiten Korintherbrief? Hier, eine Serie von Gründen. Um zu erklären, warum er sie noch nicht besucht hatte. Er hatte eigentlich vor, sie zu besuchen, aber er sah dann im Nachhinein, nein, ich kann noch nicht sofort gehen, da müssen noch andere Dinge zuerst geschehen. Also er erklärt in 2. Korinther 1 und 2, warum er sie immer noch nicht besucht hatte, obwohl er eigentlich von diesem Besuch als vorgenommenes Projekt zuvor gesprochen hatte. Zweitens, er schrieb den Brief, um sie zu ermahnen, mit ihrer endlich ausgeführten Gemeindezucht nicht zu weit zu gehen. Wir werden noch sehen, in 2. Korinther 2, Vers 5, wird deutlich, dass dieser Mann, der ja in schwere Sünde gefallen war, 1. Korinther 5 spricht davon, endlich von den Korinthern ausgeschlossen worden war, aus der Gemeinde. Die sind ja darüber einfach oberflächlich darüber hinweggegangen. Und Paulus musste in dem Brief schreiben, ihr müsst ihn hinaustun, ihr müsst ihn ausschließen, ihr könnt keine Gemeinschaft mehr mit diesem Mann haben. Aber jetzt werden wir dann sehen im 2. Korintherbrief, jetzt schossen sie übers Ziel hinaus. Der Mann war in der Zwischenzeit wirklich zusammengebrochen und zur Buße gekommen. Und sie hatten ihn immer noch nicht aufgenommen. Und so musste er sie jetzt ermahnen, jetzt müsst ihr gegen diesen Mann besonders Liebe üben, damit ein solcher nicht durch übermäßige Traurigkeit verschlungen würde. Man muss sich natürlich auch vorstellen, damals war das nicht so möglich wie bei uns. Ein schlimmer Missstand. Da wird einer ausgeschlossen wegen einer schweren Sünde. Dann sagt er sich, ja gut, tschüss, dann gehe ich zu denen. Da geht er irgendeine andere Gemeinde und die nehmen ihn auf und das interessiert sie gar nicht groß, was war da zuvor und ist das Leben wirklich geordnet. Und der kommt da anderswo unter. Und was geschieht? Die Gemeindezucht löst genau das nicht aus, was sie in Bezug auf die ausgeschlossene Person tun sollte. Er kommt nicht zur Buße, weil andere die Buße verhindern. Aber damals, der war wirklich draußen. Da gab es keine Möglichkeit, ja, dann gehe ich nach Kenchrea. Ist ja nicht so weit weg, ja. Die hätten ihn auch nicht aufgenommen, weil die Gemeinde in Korinth anerkannten. Und wenn die einen Beschluss gefasst haben, der wirklich im Namen des Herrn geschehen war, dann waren sie auch daran gebunden. Denn Matthäus 18, da sagte der Herr Jesus in Verbindung mit der Gemeindezucht, ich kann das kurz aufschlagen, Matthäus 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Also noch wichtig, hier geht es jetzt nicht um den Fall, sagen wir, von Ehebruch. Da müsste die Gemeinde sofort handeln. Sondern da geht es darum, im Verhältnis zwischen zwei Brüdern, sündigt der eine gegen den anderen. Jetzt muss das zwischen diesen Personen muss das geordnet werden. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er aber auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Dann kommt der Ausschluss aus der Gemeinde. Er ist dann wie ein Heide, mit dem man keine Gemeinschaft pflegte im Judentum. Und dann sagt der Herr in Vers 18, wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was irgendwie auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also bei der Gemeindezucht wird gesagt, was ihr als Gemeinde an einem Ort auf der Erde bindet, wird auch im Himmel gebunden sein. Das heißt, wird von Gott anerkannt sein. Es wird natürlich davon ausgegangen, dass es ein biblisch berechtigter Beschluss ist. Klar. Aber interessant ist, der Herr sagt nicht, was ihr an eurem Ort bindet, sondern er sagt, was ihr auf Erden bindet. Das heißt, die Entscheidung der Gemeinde, die gottgemäß ist, ist für die Erde bindend und wird im Himmel anerkannt. Also kann die Gemeinde in Cancrea nicht sagen, ja gut, also das anerkennen wir nicht, der kann jetzt einfach zu uns kommen. Nein, sie waren gebunden, denn der Beschluss ist eigentlich mit der Autorität des Herrn versehen. Der Herr Jesus sagt in Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind, zu meinem Namen hin, also wirklich auf seine Person ausgerichtet, da bin ich in ihrer Mitte. Das gibt dem Beschluss seine Bedeutung. Nun eben, dieser Mann war wirklich draußen. Und er kam zum Zusammenbruch. Und nun in 2. Korinther 2 musste Paulus sie ermutigen, jetzt müsst ihr ihn aufnehmen, sonst wird er durch übermäßige Traurigkeit verschlungen. Wir kommen noch auf die Stelle. Das war ein zweiter Grund, den 2. Korintherbrief zu schreiben. Drittens, um seine Freude über die Umkehr auszudrücken. 2. Korinther 7 schreibt er, was das für ihn nach dieser inneren Unruhe und diesem Suchen nach Titus, was das für ihn war, als er dann die gute Botschaft von Titus hörte. Die Gemeinde hat wirklich den ersten Brief ernst genommen und in vielen Punkten deutlich umgesetzt. Ein weiterer Grund war, um sie zu ermutigen, ihren Unterstützungsbeitrag für die armen Gläubigen in Jerusalem und in Judäa nun wirklich zu leisten. Wir kommen darauf noch zurück. Aber leider musste er den Brief auch schreiben, um noch einmal sein Apostelamt als von Gott gegeben zu verteidigen. Wir werden sehen, die Kapitel 2. Korinther 11 bis 13 handeln davon. Schon in 1. Korinther 9 hat Paulus den Beweis angetreten gegenüber diesen rebellischen Korinther, dass er wirklich ein Apostel von Gott ist und wie er das belegen kann. Aber da war also immer noch eine Gruppe in Korinth, die hat Paulus in seiner Autorität als Apostel in Frage gestellt. Die kann man also gut vergleichen mit solchen, die so frech auch heute Paulusbriefe in Frage stellen als Autorität. In diesem Punkt, das war die Ansicht von Paulus. Das passt genau. Und da muss er also noch einmal ganz klar zeigen, das Apostelamt, das er hat, das ist nichts Menschliches, das kommt von Gott. Und darum beginnt ja auch nicht nur der 1. Korintherbrief, wir haben das gerade vorhin gelesen, sondern auch der 2. mit einer Bestätigung diesbezüglich. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, im 1. Brief. Und im 2. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Es wird also sehr stark betont. Und ein weiterer Punkt war, der 2. Korintherbrief wurde geschrieben, um einige, die noch nicht Buße getan hatten, zu ermahnen. Ganz am Schluss 2. Korinther 12, 21 und 13, 2. Jetzt schauen wir, bevor wir den Brief beginnen wirklich zu lesen, schauen wir noch die Struktur an. Der Aufbau ist folgendermaßen. Zuerst die Einleitung, ganz normal wie bei den Briefen im Allgemeinen. Eine Begrüßung und ein Segen. Haben wir gelesen, 2. Korinther 1, 1 bis 2. Und nun kommt der erste Hauptteil, Kapitel 1 bis 7. Ich habe ihn überschrieben mit die Herrlichkeit des Dienstes für Gott. Wir können das dann wieder unterteilen, aber das tun wir nachher, wenn wir durch den Brief hindurchgehen. Der zweite Hauptteil, Kapitel 8 bis 9, habe ich überschrieben mit die Herrlichkeit des Gebens nach Gottes Gedanken. Auch das können wir dann wieder unterteilen, doch davon später. Und schließlich drittens die Herrlichkeit des von Gott gegebenen Apostelamtes verteidigt. Kapitel 10 bis 13. Also diese drei Teile müssen wir so vor Augen haben. Die Herrlichkeit des Dienstes, die Herrlichkeit des Gebens, die Herrlichkeit des Apostelamtes. Warum habe ich das mit der Herrlichkeit so herausgestrichen? Nun, das ist ein besonderer Begriff in diesem Brief. Unter einige Besonderheiten, Punkt 3, habe ich vermerkt, der Begriff Herrlichkeit kommt im Brief insgesamt 17 Mal vor. Habe ich hier alle Stellen aufgeführt. Dann kommt noch einmal der Ausdruck das Verherrlichte und das Verb verherrlichen zweimal. Also 20 Mal Begriffe im Zusammenhang mit dem Thema Herrlichkeit. Das ist ein typisches Wort und wir werden das sehen in Verbindung mit Dienst, mit Geben und mit dem Apostelamt. Jetzt lesen wir 2. Korinther 1 ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit welchem wir selbst von Gott getröstet werden. Weil gleich wie die Leiden des Christus gegen uns überschwänglich sind, also auch durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Es sei aber, wir werden bedrängt, so ist es um eures Trostes und Heiles willen. Das bewirkt wird im Ausharren in denselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch ist fest. Es sei, wir werden getröstet, so ist es um eures Trostes und Heiles willen, indem wir wissen, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, also auch des Trostes. Der Brief beginnt mit einer Anbetung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt noch zwei Briefe, die so beginnen. Der Epheserbrief, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örten in Christus und so weiter. Das ist dort auch der längste Satz des Neuen Testaments. Epheser 1, Vers 3 bis Vers 14 ist im Griechischen ein Satz. Also der Apostel Paulus ist so erfüllt, obwohl damals im Gefängnis, von Gottes Segnungen in dem Herrn Jesus, diese geistlichen Segnungen der Gläubigen. Und der erste Petrusbrief beginnt auch auf diese Weise. Aber jedes Mal ist ein anderes Thema. Und hier im 2. Korintherbrief geht es also nicht um die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern, sondern hier geht es um Gottes Trost hier auf Erden, in den schlimmsten Nöten. Das ist in dem Sinn ein interessanter Kontrast zum Epheserbrief. Gott wird genannt der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes. Ich habe mir vor Jahren angewöhnt, beim Bibellesen die Namen Gottes speziell anzustreichen. Mit einer Farbe. Und das ist so bereichernd, wenn man das konsequent macht beim Bibellesen, hat man dann schließlich Hunderte von Namen Gottes. Auch schnell, griffbereit. Man findet sie sofort wieder. Und jeder Gottesname sagt ja etwas aus über das Wesen des Ewigen. Und das ist so ein gewaltiger Name, der Vater der Erbarmungen. Und der Gott alles Trostes. Also der Gott, der für jede Not hat er den richtigen Trost bereit. So ein krasser Gegensatz zu den Freunden Hiobs, die den Titel bekamen, leidige Tröster seid ihr alle. Aber unser Gott ist der Gott alles Trostes. Und der Apostel Paulus sagt, der uns tröstet in all unseren Drangsalen, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind. Also hier macht er klar, Gott lässt uns durch Nöte hindurchgehen, aus verschiedenen Gründen natürlich. Aber ein Grund ist, damit wir dann andere Menschen, die auch durch solche Nöte hindurchgehen, in dieser Situation trösten können. Und zwar mit einem ganz speziellen Trost. Er sagt, durch den Trost, mit welchem wir selbst von Gott getröstet werden. Und darum sind das die besten Tröster, die von dem etwas weitergeben können, was sie selber vom Herrn bekommen haben. Das sind nicht theoretische Dinge, die man irgendwo in einem Buch nachgelesen hat, sondern die man wirklich selber erlebt hat. Das sind auch die überzeugendsten Tröster. Warum beginnt der Apostel Paulus diesen Brief mit diesem Thema der Not und der Drangsal und des Trostes? Nun, was gerade in jüngster Vergangenheit zurücklag, war eben die Sache mit dem Tumult in Ephesus. Also die ganze Volksmenge verrückt geworden war mit der Göttin Diana, Artemis. Ja, und ich lese noch ein bisschen weiter. Denn wir wollen nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, was unsere Drangsal betrifft, die uns in Asia widerfahren ist. Das ist eben diese Provinz der heutigen Westtürkei, etwa so groß wie die Schweiz. Da befand sich Ephesus, Apostelgeschichte 19. Und da waren natürlich auch die anderen Gemeinden, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Philadelphia, Sardes, Philadelphia, Laodicea, dann auch Hierapolis, Kolossä, alle diese Gemeinden waren dort. Ja, da in Asia, Drangsal, die uns in Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, auf das unser Vertrauen nicht auf uns wäre, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von so großem Tod errettet hat und errettet und auf welchen wir auch unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten wird. Also da spricht er eben von dieser jüngsten Erfahrung, da war er wirklich am Leben verzweifelt. Paulus hatte bereits mit dem Leben abgeschlossen. Und dann eben Gottes Eingreifen und Gottes Trost so wunderbar erlebt. Und daraus heraus kam dann eben diese Anbetung am Anfang des zweiten Korintherbriefes. Ja, darum habe ich in Teil 1, die Herrlichkeit des Dienstes für Gott, Kapitel 1 bis 7, habe ich den ersten Unterabschnitt überschrieben mit Gottes Trost in den Nöten des Dienstes. Das ist das Thema von Kapitel 1. Ich habe gesagt, der zweite Korintherbrief spricht eben sehr ausdrücklich und akzentuiert über den Dienst für Gott. Aber hier wird gleich klar gemacht, es ist ein Dienst inmitten von vielen Schwierigkeiten und Nöten. Aber wir erleben darin den Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes. Es ist so schlimm, wenn wir in Nöten drin sind. Und wir würden gerne so schnell wie möglich immer wieder daraus herauskommen. Aber es ist doch wichtig, dass wir immer wieder daran denken, diese Erfahrungen machen wir nur jetzt. In diesen Jahren des irdischen Lebens. Und das ist ja sehr beschränkt. Aber dann, in aller Ewigkeit, werden wir diese Erfahrung nie mehr machen. Aber in aller Ewigkeit werden wir wieder zurückdenken an diese Jahrzehnte, die wir da auf dieser Erde ganz weit da unten erlebt haben und wie wir Gottes Beistand sogar in den Situationen, wo wir verzweifelt sind, menschlich gesprochen verzweifelt, erfahren haben. Wir müssen das uns vorstellen, dann einmal nach 10.000 Jahren in der Herrlichkeit, oder in dem Lied Amazing Grace, wie heißt es auf Deutsch, die erstaunliche Gnade, da heißt es doch in einer Strophe, einer späteren Strophe, wenn dann einmal 10.000 Jahre vorbei sind. Und ich weiß, es gibt manche Gläubige, die sagen, eigentlich sollte man gar nicht so sprechen, denn in der Ewigkeit gibt es ja gar keine Zeit mehr. Wir werden ja nicht mehr in Raum und Zeit sein. Aber da möchte ich gerne fragen, wo hat man das gelesen in der Bibel? Gott ist ewig. Und er sagt in Jesaja 42, mein Name ist Yahweh. Das heißt der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und er sagt, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Nur Gott steht über der Zeit. Nur für ihn gilt, denn bei dem Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. 2. Petrus 3. Aber das gilt für Geschöpfe nicht. Und natürlich hätte man früher sich sagen können, ja, aber wie ist das möglich, was der Fischer Petrus da schreibt in 2. Petrus 3? Die Zeit ist doch einfach etwas Objektives, das abläuft. Und wir können auf die Uhr schauen und schauen, die Sekunden gehen einfach so strikte vorwärts und sie sind immer genau gleich lang. Und da steht bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Wie geht das? Nun, da musste man das einfach glauben, weil es die Bibel so sagt. Aber heute, seit Albert Einstein das so schön zeigen konnte, die Zeit ist nicht etwas Absolutes, sondern die ist direkt verbunden mit dem Raum. Und die Zeit gilt nur für Menschen, die eben dem Raum unterworfen sind. Gott ist aber nicht unterworfen. Gott ist der Ewige und der Allgegenwärtige. Er ist nicht an einem Ort und am anderen Ort nicht. Er ist überall gleichzeitig in der ganzen Schöpfung. Jeremia 23 sagt, er erfüllt den ganzen Himmel. Niemand kann sich vor ihm verbergen. Und er ist auch der jenseitige Gott. Immanent im Diesseits, in ihm leben und weben wir, Apostelgeschichte 17. Und er ist auch in der Herrlichkeit des Jenseits. Also Gott ist nicht an Raum gebunden, aber wir bleiben an Raum und Zeit gebunden. Jetzt hier, und das wird auch so sein im Zusammenhang mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Wir bleiben Geschöpfe, wir können nie Götter werden und auch keine Halbgötter. Nur Gott steht über der Zeit. Also der Zeitbegriff ist zwar relativ, hat Einstein gezeigt, das hängt zusammen von der Geschwindigkeit, hängt zusammen mit der Anziehungskraft, der man ausgesetzt ist und so weiter. Das ist eine andere Sache, aber sie ist da. Und darum, also der Gedanke ist gar nicht daneben, wenn wir sagen, und dann 10.000 Jahre, wenn einmal 2 Millionen Jahre vorbei sind und werden zurückschauen und werden immer wieder an diese Zeit denken, ah, das war schwierig. Ich bin dort fast verzweifelt. Aber ich habe dort erlebt, der Gott der Erbarmungen, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes. Das wird so in Ewigkeit als Erinnerung für uns bleiben, aber wir werden das nie mehr erleben können. Und wir werden auch nie mehr sagen können, nach 3 Millionen Jahren, jetzt möchte ich eigentlich nochmals zurück und das mal ausprobieren, wie das so war. Jetzt wäre ich viel mutiger als damals. Nein, wir werden das nie mehr erleben. Das ist exklusiv Erfahrung, was wir jetzt haben. Aber eben, es sind Erfahrungen, die uns zu Anbetung führen. Nicht nur diese erhabenen Segnungen in den himmlischen Orten in Christus sind Grund zur Anbetung, Epheser 1, 3 und folgende, sondern eben auch diese Nöte der Jetztzeit, indem wir eben Christus erleben als unser Trost. Vers 5. Also auch durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Ja, im Rückblick ist dann alles einfacher. Ist ja immer so. Wir gehen zu Kapitel 2. Nächster Abschnitt habe ich überschrieben mit von der Trauer der Gemeindezucht zur Freude der Wiederherstellung. Kapitel 2, 1 bis 10. Und da lese ich einfach, weil wir nicht alles lesen können in diesen 2,5 Stunden, die uns zur Verfügung stehen, ab Vers 5. Wenn aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern in gewissem Maß, auf das ich nicht beschwere, euch alle. Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von den vielen ist, so dass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, damit nicht etwa ein solcher durch übermäßige Traurigkeit verschlungen werde. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn zu betätigen, denn dazu habe ich euch geschrieben, auf dass ich eure Bewährung kennenlerne, ob ihr in allem gehorsam seid. Wem ihr aber etwas vergebet, dem vergebe auch ich. Denn auch ich, was ich vergeben, wenn ich etwas vergeben habe, habe ich um euretwillen vergeben in der Person Christi. Auf dass wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir sehen, wir haben immer eine Tendenz zu Extremismus. In 1. Korinther 5 sehen wir, das Problem war da, die gingen über diese schwere Sünde hinweg. Das war seine Privatsache, dachten sie offensichtlich, und haben sich da nicht weiter drum gekümmert. Der Apostel Paulus muss ganz scharf erklären, in einem solchen Fall müsst ihr als Gemeinde Zucht üben, diesen Betroffenen hinaustun, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Ihr dürft mit ihm nicht mehr Umgang pflegen und nicht mal mit ihm zusammen essen, damit er zur Buße kommt. Aber das haben sie dann umgesetzt, und jetzt war das Problem, dass sie wieder extrem waren. Die wollten diese Zucht nicht beenden. Und jetzt muss der Apostel Paulus sagen, genügend ist einem solchen diese Strafe. Die Gemeindezucht ist eine Strafe. Aber das Ziel ist, erstens, um die Ehre Gottes wiederherzustellen vor der Welt. Denn wenn wir als Gemeinde versagen, und wir können nicht sagen, das war der, wir haben ein gemeinsames Zeugnis. Wenn wir als Gemeinde versagen, dann ist das eine Verunehrung Gottes in dieser Welt. Und die Gemeindezucht ist eine Schadensbegrenzung, dass dadurch deutlich wird, nein, die Christen, die akzeptieren das nicht einfach, was geschehen ist, sondern die verurteilen das. Aber ein zweiter Grund für die Gemeindezucht ist der Grundsatz, auf das auch die übrigen Furcht haben. Das sehen wir in 1. Timotheus 5, da geht es zwar um Älteste, die sündigen, und dann erklärt der Apostel Paulus, dass solche Älteste, die sollen öffentlich vor allen überführt werden. Aber man muss 2 oder 3 Zeugen haben. Und dann heißt es, auf das auch die übrigen Furcht haben. Das heißt also, diese öffentliche Überführung soll dazu führen, dass die anderen sich erst recht vor einer ähnlichen Sünde in Acht nehmen. Und so hat auch die Gemeindezucht immer eine Wirkung auf die ganze Gemeinde, dass man selber eben denkt, ach so, es ist wirklich so schwerwiegend in Gottes Augen, dass das darf einfach in meinem Leben nicht zugelassen werden. Und eine dritte Bedeutung der Gemeindezucht ist, dass der Betroffene, der Schuldige, einsichtig wird und zur Umkehr kommt. Und jetzt sagt er, genügend ist einem solchen die Strafe, die von den vielen ist. Die vielen, das ist die Masse der Gemeinde. Und er sagt, jetzt müsst ihr vergeben, das heißt dem Betreffenden auch wirklich die Vergebung zusprechen, ihn wieder aufnehmen. Und wenn man das nicht tun würde, dann hat der Satan da wieder einen Anlass. Und darum sagt er in Vers 11, auf dass wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir wissen, wie der Teufel denkt. Ist noch interessant, der Apostel Paulus sagt nicht, denn seine Gedanken sind uns unbekannt. Würden vielleicht manche so sagen, aber wir wissen, wie er denkt, denn die Heilige Schrift macht uns das klar. Und das ist wichtig, wir müssen den Feind kennen, um zu wissen, wie man eben seinen Anläufen widerstehen kann. Und interessant ist, der Apostel Paulus gehört ja nicht zur Gemeinde von Korinth, aber er anerkennt eben sie als Gemeinde, die eben bindet und löst, Matthäus 18. Denn er sagt hier, Vers 10, wenn wem ihr aber etwas vergebet, dem vergebe auch ich. Also wenn Sie als Gemeinde zu dem Punkt kommen, dass die Gemeindezucht jetzt aufgehoben ist, dann wird er das auch anerkennen. Aber es ist nur die örtliche Gemeinde, die diese Autorität hat. Das konnte nicht der Apostel Paulus tun für die Gemeinde von außen her.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Einführung in den zweiten Korintherbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.